Meine Liebe, mach mal ganz kurz eine Pause und warte eine Sekunde, bevor du in die nächste Podcast-Folge springst, denn ich habe eine riesige Überraschung für dich. Ich schenke dir 2 Tage mich live an deiner Seite und das komplett kostenlos. Und lass uns beide gemeinsam Hand in Hand und mit ganz viel Freude entdecken, wie die Liebe in deinem Leben wieder deine neue Superpower wird. Schau ganz schnell einmal in die Shownotes, dort findest du nämlich einen Link und wenn der dort nicht ist, weil die Folge schon ein bisschen älter ist, dann schreib mich einfach an unter team@danielaroeske.de und ich schicke dir alles direkt einmal zu. Ich freue mich riesig auf 2 Tage mit dir, wo wir gemeinsam wieder schauen, wie wir dein Leben miteinander rocken werden. Einverstanden? Also, ich freue mich auf dich. Bis gleich. Emotional frei sein. Dein Podcast für Frauen, die alles und noch mehr vom Leben wollen. Mein Name ist Daniela Röske und in jeder einzelnen unserer Folgen erfährst du, wie du glücklicher, zufriedener und freier dein Leben lebst. Und ich freue mich wie Bolle auf dich. Lass uns starten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Emotional frei sein und ich habe eine ganz fantastische Frau heute an der Seite für dich und zwar, und jetzt ganz genau zuhören, Frau Dr. Reinhild Schwarte. Frau Doktor. Sie ist Psychotherapeutin mit Schwerpunkt für Jugendliche und Familien und wir werden uns mal ein wenig darüber unterhalten, was ist es denn eigentlich, was Familien brauchen, damit sie gut gelingen können? Was ist es denn eigentlich, was sich so hinter dem großen Begriff der Arbeit mit dem inneren Kind verbindet oder versteckt auch? Und wir werden über ein, ich nenne es jetzt mal Hobby sprechen, das Reinhild hat und mit ihrer Arbeit kombiniert und dazu gleich aber mehr. Also bleib unbedingt bis zum Ende dran. Jetzt erst einmal ein herzliches Willkommen, liebe Reinhild.
Ja, herzlichen Dank, liebe Daniela. Danke auch für die Einladung. Ich freue mich total tatsächlich hier ja auf so einem mal ein bisschen anderen Kanal zu Gast sein zu können.
Vor allen Dingen hast du ein Thema, wir sind uns ja begegnet, für all diejenigen, die zuhören, wir sind uns begegnet, weil wir beide gemeinsam in einem Wild Women's Club sind. Das ist eine Mastermind für Unternehmerinnen zum Thema Selbstpersönlichkeitsentwicklung austauschen, gegenseitig im Business unterstützen. Und du bist ja jetzt letztes Jahr neu dazugekommen. Und du hast dich vorgestellt und hast die Arbeit mit dem inneren Kind angesprochen. Und in dem Moment war mir klar, diese Frau brauche ich. Diese Frau brauche ich hier einfach bei mir im Podcast. Und ich gebe mal die Frage direkt an dich ab. Was verstehst du als Psychotherapeutin unter der Arbeit mit dem inneren Kind?
Okay, ich hole ein bisschen aus.
Super gerne.
Also, okay, was die meisten wahrscheinlich kennen, ist ja das berühmte Buch über die Arbeit mit dem inneren Kind. Und das Buch selber basiert auch tatsächlich ja auf der Schematherapie. Schematherapie ist eine Therapieform, die ich auch nicht bis zur Zertifizierung, aber sehr weitgehend gelernt habe, in der es darum geht, verschiedene innere Anteile, sagt man, ja, kennenzulernen, zu verbinden, zu hinterfragen, zu pflegen oder auch in seine Schranken zu weisen. So. Und dieses Buch basiert eben auf diesen schematherapeutischen Überlegungen. Und ich finde es, also erstmal, um das vorwegzunehmen, finde ich es ein ganz, ganz tolles Buch, ein ganz tolles Tool. Und wenn man es, also vorausgesetzt, man liest es und benutzt es von vorne bis hinten und nimmt das, was drin steht, auch wirklich ernst. Nämlich, dass es ja sehr individuell anzuwenden ist und so weiter. Genau. Es ist ein bisschen vereinfacht von der schematherapeutischen Seite her, aber es geht halt ganz, ganz viel darum, auch die ja kindliche Seite, die emotionale Seite, vor allen Dingen die bedürftige Seite sehr ernst zu nehmen und zu pflegen. Und das ist mit Sicherheit etwas, was uns in unserer heutigen Gesellschaft ja sicher sehr gut tun würde, um ein definitiv zufriedeneres Leben führen zu können, aber vielleicht sogar auch, um sich ja stimmiger und vielleicht sogar auch effektiver zu fühlen. Also ich finde es immer schwierig, wenn das so getrennt wird, als wenn man entweder Leistung oder Zufriedenheit hätte. Ich glaube, wenn man seine Bedürfnisse da in Balance bringt, dann geht das schon alles so recht Hand in Hand. Ja.
Jetzt hast du gesagt, dass es darum geht, wenn wir unsere kindliche, emotionale, bedürftige Seite ein bisschen mehr, das war jetzt nicht deine Worte, das sind jetzt meine Worte, gerade in den Mittelpunkt stellen würden. Korrigiere mich da super gerne, wenn du diese Formulierung nicht nutzen würdest. Aber warum ist das eigentlich so wichtig? Warum sollte ich meine emotional, kindliche, bedürftige Seite so in den Mittelpunkt stellen?
Also erstmal vielleicht nochmal zurück, weil eins, womit ich arbeite ja mit Kindern und Jugendlichen und auch mit Erwachsenen, also auch mit Familien, immer so ein bisschen schwer tue, ist Bedürfnisse kindlich zu nennen. Also es geht vielleicht einfach nur um Bedürfnisse. Mhm. Egal, ob die Kinder, Jugendliche oder Erwachsene haben. Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen der Knackpunkt. Wenn wir bei Kindern sind oder auch bei Tieren, fällt uns das wahnsinnig leicht zu sagen, okay, das ist total wichtig, die Bedürfnisse ernst zu nehmen. Mhm. Also wir haben beispielsweise besitzt unsere Familie ein Pferd und wenn das Wetterwechsel hat, dann sind alle direkt bei den Bedürfnissen und die Umwelt wird anders strukturiert, weil klar ist, aufgrund der Rahmenbedingungen braucht das Tier jetzt was anderes. Und letzten Endes sind wir Menschen ja schon auch ursprünglich einfach Säugetiere, Lebewesen, die sich nicht nur durch ihre Gedankenwelt und so weiter, sondern ja schon auch durch ihre Biologie auszeichnen und all das, was dann damit verbunden ist. Und uns allen sind halt Grundbedürfnisse anheim, die Kinder sehr unmittelbar und sehr deutlich äußern, wenn die klein sind, einfach nur durch Schreien und dann durch erste Worte, dann durch Trotzanfälle und so weiter. Und die wir dann mehr und mehr lernen, zu kontrollieren, aufzuschieben, vielleicht auch auf unterschiedliche Arten zurückzustellen, was sicher auch ganz, ganz wichtig ist beim Erwachsenwerden. Aber diese Bedürfnisse sind ja da. Also man unterscheidet in der Psychologie so vier große, nach Grave, ganz großer Bedürfnisforscher, viel zu früh verstorben, wo es um Bindung und Nähe geht, um Autonomie und Kontrolle, um Erfolg und Selbstwert. Und ich persönlich glaube, das ist eins der Bedürfnisse, was vielleicht am sträflichsten vernachlässigt wird. Das nennt sich Unlustvermeidung oder schlichtweg Spaß. Vielleicht ist das auch das, was das innere Kind so ein bisschen bietet, dadurch, dass es inneres Kind heißt, dass es vielleicht Erwachsenen leichter fällt zu diesem Spaß- und Freudebedürfnis und einfach auch mal gedankenlos spielen zu können, impulsiv zu sein, irgendwie nochmal wieder einen Zugang zu finden. Und ich mache gerade bei der Arbeit mit den Jugendlichen ganz häufig die Erfahrung, dass die das Bild haben, wenn man erwachsen wird, dann braucht man keinen Spaß mehr. Weil die Erwachsenen, die kennenlernen, häufig offensichtlich sehr wenig Spaß haben oder wenig direkt spürbaren Spaß haben und die das oft so erleben, als wenn sie sich abgewöhnen müssten. Und das ist, glaube ich, was sehr, sehr Trauriges.
Ich habe jetzt, ich musste gerade, als du das so beschrieben hast, dran denken, dass ich gerade heute ein Bild von einer Teilnehmerin, die bei mir im 1:1 Mentoring war, bekommen habe, die gerade in Thailand ist. Und die hat mir ein Foto geschickt, wo sie strahlend auf einer Schaukel sitzt. Und sie hat nämlich genau das geschrieben. Sie hat gesagt, ich habe mein inneres Kind spielen lassen in diesem Kontext. Und das ist ja genau das, was du beschreibst. Schaukeln, Spaß, bringen wir in Verbindung mit einer kindlichen Tätigkeit. Mhm. Und das ist ja eigentlich wahnwitzig. Worauf hörst du das denn zurück, dass wir ja in einer Gesellschaft leben, die denkt, Spaß, albern sein. Ich weiß auch noch, wenn ich mit 18, 19 richtig gelacht habe, dass meine damalige Schwägerin in Anführungszeichen immer gesagt hat, ach, dieses infantile Getue, das spielt ja auch so ein bisschen rein. Aber worauf hörst du mit deiner Erfahrung das zurück, dass wir das denken überhaupt?
Also ich glaube erstmal, was ich jetzt persönlich auch nochmal spannend finde, ist, dass es, glaube ich, auch so ein bisschen nochmal einen Geschlechterunterschied gibt. Also bei Männern, da sagt man ja auch, Männer bleiben immer Kinder und...
Genau, die werden nur größer. Sie werden nicht erwachsener.
Genau, also die dürfen das irgendwie immer noch. Also die dürfen sich auch irgendwie mal sinnlos betrinken, über die Stränge schlagen und eine Platzwunde holen. Das ist nicht so. Wenn man das als Frau macht, ist das schon nochmal was anderes.
Also insofern, ich habe darüber nachgedacht, aber es ist ein verdammt guter Punkt, stimmt.
Insofern würde ich schon mal wirklich ganz klar sagen, also es hängt definitiv massiv zusammen mit gesellschaftlichen Erwartungen, mit Normen. Sicher auch mit gesellschaftlichem Funktionieren. Also ich meine, muss man natürlich ehrlicherweise sagen, wenn wir jetzt alle permanent unserem Spaßbedürfnis nachgehen würden, dann würde unsere Gesellschaft natürlich auch nicht funktionieren. Also dass man das ein bisschen dosieren muss, ist ja nicht ganz falsch. Und ich denke, dass das gesamtgesellschaftlich einfach zu viel geworden ist mit dem Kontrollieren, mit dem Kontrollbedürfnis. Ich glaube schon auch, dass jetzt gerade in der deutschen Kultur es einfach viel mit Leistung und auch mit einer Idee von Leistung und Freude und Spaß schließen sich aus verbunden ist, was ich persönlich überhaupt nicht denke. Ich glaube, man kann... Das, was funktioniert, ist, wenn man von Flow-Erleben spricht. Ich glaube, da reicht sich das wieder die Hand. Weil eigentlich ist Flow-Erleben ja etwas, was man vom Spiel kennt. Und wenn man wirklich im Flow ist und dabei dann was leistet, da funktioniert es. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, über den Begriff könnte man es vielleicht auch in der Erwachsenenwelt noch mal mehr etablieren. Aber ich denke, es ist schon wirklich einfach viel so, dass unsere Gesellschaft verlangt, dass es rund läuft, in Anführungszeichen, dass man funktioniert, dass man... ja, dass es notwendig ist, so Bedürfnisse zu unterdrücken, damit alles am Laufen gehalten wird und auch zunehmend einfach auch durch ein kapitalistisches System, was jetzt durch die ganzen Rahmenbedingungen auch auf der Welt ja große Unsicherheiten bringt, habe ich auch so eine Idee davon entsteht, dass man sehr viel kontrollieren muss, auch sich selber, weil einfach viele Ängste da sind, viele Unsicherheiten da sind. Also ich erkläre es mir dadurch auch viel, dass es auch mehr wird. Ich erlebe auch bei den Jugendlichen, dass Disziplin als Wert wahnsinnig wichtig wird.
Also erlebst du das auch heute noch? Ich höre ja häufig Arbeitnehmer sagen, ganz ehrlich, die Jugend von heute hat keine Disziplin mehr. Ich glaube, das ist die häufigste Aussage, wenn ich in Unternehmen reingehe, die ich von Arbeitgebern höre. Das erlebst du tatsächlich anders?
Ja, ich erlebe das anders. Also ich glaube, dass das, was die Arbeitgeber oder was ich auch so mit kenne von Arbeitgebern, die ich kenne, dass da oft auch so gemeint wird, dass die sich nicht mehr bereit sind aufzuopfern, also so gnadenlos bis ins Letzte aufzuopfern, sondern sehr bewusst eine Balance suchen. Aber ich erlebe die Jugendlichen hier bei uns eben auch so, dass sie die aber optimieren wollen und sehr diszipliniert machen wollen. Also sehr genau sich hinterfragen, wann ist meine Freizeit? Wann mache ich was für die Schule oder für die Arbeit? Wann gestalte ich meinen Körper? Wann mache ich meine Beauty-Routine? Und das ist ja alles recht durchgetaktet und sehr wenig die Frage, die gestellt wird nach, okay, aber was genau, wonach fühlt es sich denn an heute? Also, ne, und man hat ja nicht jeden Tag das gleiche Bedürfnis. Also es gibt vielleicht Tage, wo man Bedürfnis hat, den ganzen Tag oder möglichst viel Zeit Beauty-Routine zu machen und an anderen Tagen eher weniger.
Und wie kann es denn... Wie kann es denn aus deiner Sicht gut gelingen? Also bevor wir kommen auch gleich nochmal zum Thema inneres Kind. Aber wie kann es denn aus deiner Sicht gut gelingen? Auf der einen Seite die Anforderungen, die so ein Alltag an einen stellt. Also ich kann dir jetzt auch nicht plötzlich morgens sagen, ach, da habe ich heute Morgen einen Termin drin. Nee, da ist mir jetzt nicht nach. Das lasse ich mal sein. Aber wie kann es gelingen, den Spaß im Leben nicht zu verlieren, obwohl die Verpflichtungen unseres Alltages einfach da sind?
Also ich glaube, der erste Schlüssel ist, sich wirklich zu fragen, wie viel von welchem Bedürfnis habe ich persönlich? Und da ist meine Erfahrung auch, gerade wo wir bei Arbeit mit innerem Kind waren, ich glaube, dass es oft so ist, dass die Fragen nicht zu Ende gestellt werden. Also dass es vielleicht wichtig ist, noch schonungsloser ehrlich mit sich zu sein. Zu sagen, okay, wenn ich brauche wirklich mehr Bindung als andere Menschen zum Beispiel. Ich bin da wirklich anders als andere und ich muss dem Rechnung tragen. Diese normale Menge, die andere Menschen an Bindung haben, die ist für mich persönlich nicht ausreichend. Genau. Oder eben das Gleiche in Bezug auf Autonomie, auf Erfolg. Ich bin jemand, der das einfach wirklich braucht. So ein Gefühl von, da habe ich Erfolg, das brauche ich mehr als andere. So. Ja. Und das Gleiche gilt eben auch für Spaß. Also ich denke, die Menschen unterscheiden sich da ja auch einfach untereinander. Und sich sehr, sehr klar zu werden über so eine grundlegende Wertestruktur. Und da auch echt schonungslos ehrlich zu sich zu sein. Weil es gibt schon auch so Werte, die gesellschaftlich nicht so anerkannt sind und nicht so leere Werte, wo man so denkt, so ach, das und da wirklich ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, ja gut, okay, aber wenn mir das wichtig ist, dann muss ich das ja auch irgendwie ernst nehmen und dem nachgehen. Also ich glaube, das ist eine, ja?
Bitte, red erstmal weiter.
Und das, genau, und das andere, also um diesbezüglich auch wirklich Erfahrungen zu sammeln, ja, und zu gucken, sehr bewusst Erfahrungen zu sammeln. So, wenn ich jetzt bestimmte Wochen habe, wo ich dann wirklich diesem Bindungsbedürfnis mal ganz massiv nachgehe, wie geht es mir denn dann hinterher? Und wie sehr fehlt mir denn das andere? Und wie ist es, wenn ich es andersrum mache? So, und dann ruhig vielleicht auch mal eine Woche mit zu viel Spaß erleben zu machen, um zu gucken. Also kriege ich denn da irgendwann so ein Gefühl von, also jetzt reicht es auch, jetzt ist okay, jetzt langweilt es dann auch irgendwann oder ich bin gesättigt, ich brauche das nicht mehr. Also Erfahrungen damit zu sammeln und sich Zeit zu nehmen, sich das vor Augen zu führen und wirklich sehr ernsthaft tatsächlich auch im Kalender zu gucken, wie Zeitmanagement-Experten einem das ja auch sonst raten, Pausenzeiten zu lassen und so weiter. Und sich sehr bewusst auch rein freudvolle, im ja, gesellschaftlichen Volksmund wahrscheinlich als sinnlos konnotierte Tätigkeiten einzuplanen. Ja, das sind ja die Sachen. Ja.
Ja. Ja,
genau. In dem vollen Bewusstsein, dass das jetzt nicht der langfristigen Karriere dient, sondern einfach dem langfristigen Wohlbefinden.
Jetzt hast du, also ich finde das sehr spannend, wie du es, ich liebe deine Ausdrucksweise, stelle ich gerade auch wieder in diesem Interview fest. Ich persönlich bin ja ein Riesenfan von, ich bin sehr strukturiert, das muss ich auch dazu sagen, ich bin sehr strukturiert und ich bin auch wirklich gut durchgetaktet, weil einer meiner großen Werte ist Erfolg und Leistung. Ist so. Und das ist auch einer der Werte, ich fühle mich da selber sehr angesprochen, der mir lange Zeit abgeredet wurde, wo lange Zeit gesagt worden ist, das sei ungesund. Ja. Nee, kann ich bei mir nicht behaupten. Ich sage überhaupt nicht, dass dieses Pensum für jeden und alle da draußen das Richtige ist. Aber ich bin eher derjenige, wenn du mir die Arbeit wegnimmst, ich würde unglücklich werden. Und nicht, weil ich unreflektiert bin oder unaufgeräumt grundsätzlich erst einmal. Deswegen finde ich das sehr wertvoll, dass du das auch gerade nochmal ansprichst, weil ich das immer wieder bei den Frauen erlebe, mit denen ich arbeite oder die in meinem Dunstkreis sind, dass sie denken, sie hätten doofe Prägungen im Hintergrund, weil sie Leistung erbringen wollen, weil sie sich darüber definieren und denken, sie müssten das abschalten und dann ist so Herz, Kopf und die Rolle der Frau auch nochmal irgendwie so dazwischen steigert. Super spannend, dass du das so sagst. So, jetzt mal aber angenommen, auch eine Sache, die ich nämlich oft erlebe, deswegen würde ich die Frage gerne mal an dich weitergeben. Wie finde ich denn überhaupt heraus, was ich wirklich will? Also, weil du sagst, die Frage zu Ende stellen und viele Leute hören zu früh auf. Aber woher weiß ich denn, ob ich nur irgendeiner Konditionierung folge? Oder ob ich wirklich dieses Bedürfnis oder auch ein ganz anderes Bedürfnis eigentlich in der Tiefe habe?
Also eine wichtige Sache an der Stelle, die ich jetzt sofort sage, bevor ich das gleich vergesse, und an der Stelle ist es mit dem inneren Kind vielleicht auch eine gute Richtschnur, vielleicht wirklich mal zurückzugehen und zu gucken, wie war das bei mir früher. Also meine Grundbedürfnisse sind schon tatsächlich Aspekte, die auch ein biologisches Korrelat haben. Also wo man sagen würde, die verändern sich jetzt nicht komplett im Leben. Also ne, jemand, für den Erfolg wichtig ist, da wird das auch schon im Kindergarten so gewesen sein. Mhm. Und jemand, für den Bindung wichtig ist, da wird sich das auch schon in der Kindheit finden. Also da wirklich erstmal auch Eltern fragen, Menschen fragen, die einen von früher kennen, sagen, beschreib mich doch nochmal, was war mir als Kind wichtig, was wollte ich gar nicht hergeben, wo habe ich meinen Trotzanfall gekriegt, wenn ich das nicht bekommen habe. So. Ne? Also genau, also das finde ich ist auf jeden Fall schon mal eine Informationsquelle, die ja auch in Bezug auf ganz, ganz viele Fragen wichtig ist. Also auch wenn man bei Selbstwertquellen zum Beispiel guckt, da lohnt es sich immer auch so nochmal zurückzugucken und zu spulen. Genau, das wäre das eine. Und das andere, was ich mit dem Fragen zu Ende stellen meine, ist tatsächlich platt gesagt wäre es sowas wie der Intuition folgen. Damit meine ich aber wirklich, also oft gibt es, viele beschreiben das dann auch, es gibt dann so ein diffuses Gefühl von Unsicherheit, von das ist mir irgendwie unwohl und dem nachzugehen. Also gerade da, also immer der Angst nach sozusagen. Ja? Also da, wo es irgendwie zwickt, weil da ist ja am wahrscheinlichsten etwas, wo man vorher nicht hingeguckt hat und wo eben vielleicht auch sowas schlummert wie, boah, das ist mir total wichtig, aber das darf es nicht sein. So, und zu gucken, gibt es da was, was nicht sein soll, was nicht sein darf. Dann findet man oft auch biografisch sowas wie, ne, wie du gerade sagst, naja, da hat man mir immer gesagt, das ist aus irgendwelchen Gründen nicht richtig. Also ich glaube, wenn man dem Gefühl konsequent nachgeht, würde ich so aus Erfahrung, Arbeit mit Familien, auch mit mir selber, mit Menschen, die ich kenne, das glaube ich am ehesten. Ja.
Schöne, konkrete Antwort. Habe ich sofort eine Vorstellung. Jetzt sagst du ja, gerade wenn so im Bauch, wenn es so ein bisschen zwickt oder so ein bisschen Unwohlsein ist, immer der Angst nach. Und jetzt gibt es ja aber das andere Bild, das Bauchgefühl. Mhm. Und öfter wird ja gesagt, nee, das kann ich nicht machen, das will ich auch nicht machen, weil mein Bauchgefühl sagt nein. Das heißt, dieses innere Unwohlsein, dieses Zwicken wird als Bauchgefühl wahrgenommen und als Intuition und geglaubt, nein, mein Bauchgefühl sagt mir, da sollte ich nicht lang gehen. Wie kann ich denn jetzt unterscheiden, also gerade wenn ich nicht mit dir arbeite, nicht zu dir vielleicht in die Praxis komme, sondern mit mir selber jetzt gerade zu Hause sitze und so von meiner Gefühlswelt gerade überfordert bin. Wie kann ich denn mit mir selbst arbeiten, dass ich für den Moment unterscheiden kann? Ist das jetzt eigentlich ein Grummeln, weil es gerade der Weg ist, den ich mal gehen sollte? Oder ist es ein Grummeln, dass mir wirklich mein Bauchgefühl sagt, nee, das ist der falsche Weg für dich?
So ein gesunder Schutz, ne? Mhm. Also, was ich gerade spontan gedacht habe, ist, eigentlich geht es nicht um immer der Angst nach, sondern immer der Scham nach. Scham und Schuldgefühl nach.
Spannend.
Weil ich denke, also das, was man unterscheidet in der Psychologie, sind so primäre und sekundäre Gefühle und adaptive und maladaptive Gefühle. Also, es ist genau das, was du sagst. Es gibt Gefühle, die sagen mir intuitiv, das da mach mal nicht, das ist ein guter Schutz, da nicht hinzugehen. Und es gibt Gefühle, die sagen einem, man soll da nicht hingehen, obwohl es gerade gut wäre. Und relativ häufig, das stimmt sicher auch nicht immer, aber relativ häufig sind Scham- und Schuldgefühle sekundäre Gefühle, die im Nachgang entstehen und sich als nicht so, also eher maladaptive Anpassungsstrategien sind. Also das heißt, wenn man denen nachgeht, würde ich schon mal denken, das könnte ein guter Hinweis mit sein. Mhm. Genau, und Angst ist vielleicht tatsächlich eher das ursprüngliche Gefühl, was einem vielleicht ein guter Ratgeber ist, dann ein bisschen vorsichtiger zu sein. Und das Zweite, was mir einfallen würde, ist, auch da unterscheiden sich ja Menschen. Also es gibt ja schlichtweg ängstlichere Menschen und nicht so ängstliche Menschen.
Ja.
So. Und wenn ich weiß, ich bin jetzt nicht so ein ängstlicher Mensch, aber da habe ich jetzt Angst, dann ist es vielleicht auch ein ganz gutes Signal. Also wenn ich nicht ängstlich bin und dann ist dann eine super wackelige Achterbahn und ich habe davor aber schon Angst, ist vielleicht eine ganz gute Idee, da tatsächlich nicht drauf zu gehen, weil vielleicht gibt es da echt ein Problem.
Könnte sein, ja.
Genau, wenn ich aber weiß, ich bin sowieso ein super ängstlicher Mensch, der schon von der kleinsten Marienkäferchenbahn Reis ausnimmt, dann lohnt es sich vielleicht, obwohl ich Angst habe, da tatsächlich noch weiter zu gucken, weil ich weiß, dass meine Antennen da eigentlich viel zu stark eingestellt sind. Ja. Und ich glaube, genau, wenn man sich unsicher ist, einfach irgendjemanden holen, der einen begleitet und mitguckt. Also sich so ein bisschen absichern.
Ja. Ja. Ja, kann ich gut nachempfinden. Ich bin sehr froh, dass ich mir viel Unterstützung im Laufe meines Lebens geholt habe. Ich glaube, ich alleine hätte an einigen Stellen echt die falschen Abbiegungen genommen, aber mit einem richtig guten Gewissen. Also, weil ich geglaubt hätte, das wäre das Richtige für mich. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du das Buch Arbeit mit dem inneren Kind, und es gibt ja auch ein Workbook dazu, das ist ja wirklich weit verbreitet. Also zumindest in den Kreisen, in denen ich mich bewege und die Frauen, die wahrscheinlich auch diesen Podcast hier gerade hören, da wäre mein Tipp, dass 90% die Arbeit mit dem inneren Kind grundsätzlich kennen und möglicherweise auch das Buch mit dem Workbook. Wenn ich mich aber einfach mal so rausnehme, zu behaupten, wenn ich in die Welt gucke, dann sehe ich viele, viele Menschen, die zutiefst überfordert sind mit ihren eigenen Gefühlen. Woran liegt das? Also auf der einen Seite haben wir einen Informationszugangmöglichkeit wie nie zuvor in der heutigen Welt. Wir haben Reflexionsmöglichkeiten in einer Intensität, glaube ich, wie nie zuvor. Und warum sind wir Menschen dann trotzdem so wahnsinnig oft vollkommen überfordert mit unseren Gefühlen, mit unserem Leben, mit unserer Vergangenheit?
Ja. Ich bin mal kurz in mich gegangen, was da so kommt.
bitte, nimm dir das. Also wir haben ja auch keine Fragen hier abgebrochen. Das entsteht ja alles im Flow. Da sind wir wieder beim Wort. Das entsteht ja alles hier gerade.
Genau. Das Erste, was mir einfällt, ist, dass ich auch gerade in der Arbeit mit Kindern versus Jugendlichen versus Erwachsenen den Eindruck habe, dass viele gar nicht so eine klare emotionale Landkarte haben. Also zwar sehr, sehr viel über ihre Gefühle reflektieren, aber da sehr viel gedanklich unterwegs sind. Weil also gerade die reflektierenden Menschen sind ja oft wie wahrscheinlich auch 90% deiner Podcast-Hörerinnen eher nicht ganz dumm und nutzen das, was sie haben, also ihre Gedankenwelt. Und das ist natürlich auch extrem hilfreich, aber bezogen auf Emotionalität manchmal eben nicht unbedingt oder bis hin zu hinderlich. Ja. Das heißt, an der Stelle ist es schon mal so, dass, also wenn wir jetzt gerade mit Jugendlichen, die ja dann auch gerade dabei sind, ihre emotionale Landkarte nochmal zu differenzieren oder zu gucken, mit denen daran mitarbeiten, sind wir schon dann auch sehr körperlich und gehen denen auch richtig auf die Nerven. Also wo genau spürst du das und wie verortest du das und woran merkst du das denn, wenn du dich schämst? Was genau unterscheidet das von du bist ärgerlich? Und wie genau erkennst du dann ein Mischgefühl? Weil im Alltag haben wir ja hauptsächlich Mischgefühle und nicht, also die reinen Gefühle, reine Wut, reinen Zorn, das erkennen wir ja noch. Aber wenn es sich mischt, wird es halt schwieriger. Also da wirklich körperliche Anker auch zu haben, woran man es echt erkennen kann. Weil gerade bei den Mischgefühlen erkennt man oder erkennen vielleicht auch gerade Erwachsene häufig dann das Gefühl, was sie gewohnt sind, am schnellsten zu erkennen und sortieren es dann ein und gehen dem nach. Und die restlichen Anteile vom Mischgefühl verschwinden dann auch in der Reflexion. Und wenn man dann sich gedanklich bewegt, dann sind sie auch ganz weg, weil die körperlichen Marker dann gar nicht mehr so wahrgenommen werden. Also ich würde da sehr in Richtung Körper Und mal gucken, da ist jetzt meine Kollegin, die Bewegungstherapeutin, bestimmt sehr, sehr glücklich, dass ich so eine Antwort habe.
Den Aufschnitt schickst du ihr, oder?
Genau. Es ist da, genau, weil ich bin ja selber Verhaltenstherapeutin und ja. Das ist, glaube ich, echt so ein Teil, den ich auch sehr dazugelernt habe, wie wichtig gerade so ne Embodiment ist, wie effektiv das ist. Da bewegt sich die ganze Therapierichtung hier auch gerade sehr hin.
Ja.
Und ich glaube, dass das nicht zufällig ist, sondern dass das eben auch daher kommt, dass auch die Psychotherapie und auch das ganze Coaching und die ganze Reflexionswelt einfach sehr kognitiv funktioniert und das
ja.
sicher nicht das ist, was es braucht, um mit Emotionen zu arbeiten. So.
Ja, gib dir da absolut recht, dass der Körper ja. viel, viel stärker mit eingebunden werden sollte, weil ich nehme mich da nicht außen vor. Ich bin wahnsinnig stark in Kognition. Ich kann wahnsinnig gute Analysen herstellen. Aber ich merke auch, wie manchmal die ganze Energie im Grunde genommen wie so eine Kopfbubble ergibt und der Körper aber wie abgeschnitten ist. Vielleicht haben wir den Vorteil, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kenne das von mir. Ich habe vielleicht nur den Vorteil, dass ich es dann irgendwann merke und weiß, was ich dann zu tun habe.
Ja,
aber, genau.
aber das ist
nicht ein Rutscher.
Genau, würde ich bei mir ganz genauso unterschreiben. Und ich meine, das ist ja auch logisch. Also wenn man mit Gedankenprozessen relativ weit kommt, wenn man ein Problem hat, dann nutzt man das ja erstmal.
Ja.
So. Und dann ist das auch das Gewohnte, was man macht und nicht in den Körper reinzufühlen. So.
Ja.
Genau. Genau, aber das wäre, genau, das. Ja, das war so ein bisschen die eine Idee, die ich hatte.
Bitte
da Angriff. Weil der andere Impuls, der noch hochkam, geht in eine völlig andere Richtung. Und zwar glaube ich, dass ein Aspekt tatsächlich relativ wenig vorkommt in allen möglichen Diskussionen, in psychotherapeutischen Diskussionen und auch in gesellschaftlichen Diskussionen. Und das ist der Kränkung. Weil, also wir leben ja in einer Gesellschaft auf einem sehr hohen Niveau, auch Reflexionsniveau, was auch da, also ne, so viel Zeit über Dinge nachzudenken, über sich selber, über die eigenen Bedürfnisse nachzudenken, hat es einfach noch nie gegeben. Oder so viel Zeit auch mit unterschiedlichen Generationen über diese Themen in Austausch zu gehen, das ist ja komplett neu. So. Das ist etwas, was tatsächlich neu für die Menschheit ist und wofür es ja auch noch keine, da gibt es ja keine fertigen Modelle dafür. Also das sind ja unsere Generationen, die das rausfinden müssen, wie man jetzt damit umgeht, mit diesen Anforderungen, die da auf uns neu zukommen und mit dieser Freiheit, mit diesen Möglichkeiten gleichzeitig. So. Und was ich glaube, ist, dass es vielleicht auch dann manchmal so ist, dass man über diese ganzen Möglichkeiten vergisst, dass man ja letztlich irgendwo ein Mensch von sehr, sehr vielen ist. Und es vielleicht letztlich dann auch gar nicht die Antworten gibt. Und es letztlich dann manchmal auch einfach darum geht, zu leben und weiter zu gucken. Und dass dieses kränkende Element, was ja einfach drin ist, zu sagen, okay, wow, ich bin einer von zig Milliarden und vielleicht muss ich mir jetzt auch nicht alle Fragen beantworten, dass das vielleicht aber ein Schritt wäre, den man bräuchte, um dahin zu kommen, zu sagen, okay, welche Gefühle bewegen mich? Also weil das so eine andere Form von Schmerz oft auch noch ist. Also zu sagen, okay, also diese ganzen Diskussionen gehen immer sehr in die Richtung von, ich nehme mich wichtig, das finde ich auch total wichtig, ja, und ich höre in mich rein und ich bin bei mir. Und ich glaube, dass es oft so ist, dass die Realität dann ja manchmal so ist, dass man in vielen Kontexten ja dann aber gar nicht so wichtig ist. Und wenn man nur daran arbeitet, sich wichtig zu nehmen und dann in der Gesellschaft in Kontexte gerät, wo es darum überhaupt gar nicht geht, dann passt das vielleicht auch nicht zusammen. Also deshalb ist es vielleicht auch wichtig zu gucken, in welchen Situationen bin ich gekränkt davon, dass ich nicht so wichtig genommen werde, wie ich es mir vielleicht wünschen würde. Oder wie ich mich selber natürlich wichtig nehme, weil ich ja ich bin und die Zeit auch dazu habe. So. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das, ne, wenn man jetzt in die politische Landschaft guckt, viel damit zu tun hat, so zu dem, ne, was passiert, was an Wut und an Hilflosigkeit passiert, dass es auch viel mit diesem Kränkungsthema zu tun hat, was gar nicht angeguckt wird.
Super spannend. Ich habe heute gerade, du rennst bei mir gerade so offene Türen rein, weil ich gerade heute auch wieder im Austausch war mit einer Kollegin zu dem Thema, dass wir alle immer so viel Unabhängigkeit wollen. Wir wollen Unabhängigkeit haben, wir wollen absolut viel Autonomie, ein Maximum an Freiheit haben und vergessen dabei aber so gerne, dass es uns halt nur im Kollektiv gibt.
Ja,
und dass es nicht nur um Unabhängigkeit geht, nicht nur um Freiheit, sondern auch zu schauen, welche Bindungen, welche Verbindlichkeiten, welches Kollektiv gehen wir denn eigentlich ein?
Ja.
Und weil wir als Gesellschaft oder auch als Individuum auseinanderfallen würden, wenn wir das nicht hätten. Und das spielt zumindest nach meinem Verständnis, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, da gerade sehr in die Karten, was auch du gesagt hast. Dass das, wir sollen uns wichtig nehmen, aber wir müssen halt auch lernen, uns vielleicht mal nicht wichtig zu nehmen.
Ja, also genau das meine ich, da fühle ich mich verstanden, ist zurück zu den Grundbedürfnissen, das ist genau dieser Punkt, wenn jetzt alle nur ihrem Spaßbedürfnis folgen, sodass es komplett erfüllt ist, kann es nicht funktionieren, das leuchtet jedem sofort ein.
Ja.
Und wahrscheinlich braucht es, okay, was sind meine Bedürfnisse und an welchen Stellen werde ich nun mal darunter leiden, dass die in dieser Welt so, wie sie ist, nicht im vollen Ausmaß erfüllbar sind und auch damit einen trauernden Frieden irgendwie zu finden.
Ja.
So. Und das ist, glaube ich, das, was ich mit Kränkung meine. Genau, ja.
Super schön beschrieben. Ich finde, es hat eine sehr bodenständige Art und Weise, wie du drauf schaust. Also da wirklich mal großes Kompliment an dich, weil das eine ist natürlich immer schön zu sagen, verwirkliche dich selber, stell dich selber in den Mittelpunkt, reduziere dein Ego komplett runter. Es geht nur um deine Mission hier in diesem Leben. Und ich glaube, dass das teilweise gefährlich sein kann, wenn wir nur diese Perspektive einnehmen.
Ja, das ist genau das. Und ich glaube auch, dass das vielleicht oft zu diesem nicht verlöschenden Durstgefühl dann führt von irgendwie gibt es kein Ende und irgendwie ist es dann doch nicht gut, so wie es ist.
Ja. Ja. Wenn jetzt hast du, ich habe ganz am Anfang von dieser Podcast-Folge, habe ich gesagt, dass du ja auch ein ganz spezielles Hobby hast. Und ich habe vorhin schon mal dran gedacht, als du gesagt hast, okay, wir müssen wieder in den Körper zurückkommen. Aber du hast ein Hobby, das du gleichzeitig aber mit in die Therapie einbindest. Magst du selber gerade mal was dazu sagen?
Ja, total gerne. also ich spiele seit dem Studium immer mal wieder in unterschiedlichen Kontexten Improvisationstheater. Wem das nichts sagt, das ist im Endeffekt eine Theaterform, die es immer schon gab, historisch betrachtet, die dann zwischendurch verschwunden ist und so seit den 30er Jahren in den USA und seit den 50er Jahren dann nochmal verstärkt und dann später auch im britischen Raum wieder aufkam, wo es um ungeskriptetes Theaterspielen geht, um Übungen, spielerische Stehgreif-Szenarien aus dem Moment raus. Also das heißt, es gibt kein Skript, sondern man entwickelt Szenen aus minimalen Vorgaben. Ich mache das jetzt gar nicht großartig bühnenkompatibel oder so, sondern ich mache das wirklich für mich. Und zwar tatsächlich aus dem besagten Spaßbedürfnis raus. Ich habe für mich einfach entdeckt, dass das eine Form von Flow-Erleben ist, wo sich mein Kopf abschaltet und ich im Moment sein kann und es so eine Form von Kollegen haben das erfunden, dass den Begriff von interaktioneller Achtsamkeit ist. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Begriff dafür. Das heißt, man ist in Kontakt mit anderen, man ist sehr im Hier und Jetzt, man ist sehr im Moment, man ist raus aus dem Kopf, man plant nicht. Und es gibt, das finde ich persönlich auch was sehr Charmantes und sehr Wichtiges, eine völlig andere Fehlerkultur. Also Fehler sind willkommen, Fehler sind nicht nur normal, sondern eben etwas, wo alle wissen, die bringen eigentlich erst das richtig Menschliche rein und die richtige Freude. So. Genau, das habe ich in unterschiedlichen Kontexten gemacht und 2005, 2006 ist dann eine Kollegin damals in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Aachen auf die Idee gekommen, das im therapeutischen Kontext zu machen. Und da haben wir dann eine Gruppe entwickelt und genau, die Kollegin hat damit angefangen, ich habe das dann weitergeführt und ich habe hier eine Klinik, in der ich bin, die Oberberg-Klinik, wo ich das dankenswerterweise mit weiterentwickeln kann und auch mit KollegInnen vernetzt bin, die das auch mit weiterentwickeln. Da haben wir letztes Jahr, ja, 2024, eine Fachgesellschaft gegründet dazu, genau, wo wir das Ganze mittlerweile auch so ein bisschen professionalisieren, Studien planen, miteinander regelmäßig in Kontakt sind, das nach vorne zu bringen. Es gibt die ersten Bücher dazu, also die Kollegen haben angewandte Improvisation in der Therapie, so heißt auch das Buch. Und ich habe mit der Kollegin aus der Bewegungstherapie unsere Körperbildgruppe veröffentlicht, wo ich viel Impro-Theater mit Essstörungen mache. Und wir bilden TherapeutInnen fort mittlerweile. Also jedenfalls ist das ein großer Bereich in meinem Leben, den ich hier in der Klinik ja sehr pflege und wo die Patientinnen quasi genau das machen dürfen.
Weil, was ist in deiner Sicht der wahnsinnige Mehrwert dafür, im therapeutischen Kontext sich selbst kennenzulernen? Wir haben ja auch gesagt, gerade auch zum Thema Arbeit mit dem inneren Kind. Ich habe es ja selber auch mal ein verlängertes Wochenende erlebt. Bin offen gestanden, ich an meine Grenzen gekommen. Mhm. Absolut, weil ich einfach sehr stark in der Null-Fehler-Toleranz aufgewachsen bin. Deswegen habe ich da so zugestimmt, als ich gesagt habe, Fehler sind willkommen. Der Moment, vor allen Dingen, was ich wahnsinnig schön fand, ist das Miteinander, das entsteht, weil immer miteinander füreinander gearbeitet wird, niemals gegeneinander. Ja. Das fand ich eine sehr schöne Haltung, aber jetzt interessiert mich natürlich, warum sagst du, das ist Gold wert für die Therapie?
Also, zum einen tatsächlich wegen diesem Raus aus dem Kopf, weil Therapie häufig sehr verkopft funktioniert. Also das klassisch therapeutische Setting, was Menschen im Kopf haben, ist, zwei Menschen sitzen irgendwo und reden. Das ist aber nicht unser Alltag. Das ist nicht das Setting, in dem wir uns eigentlich verändern wollen.
Ja. So. Es ist halt sehr steril, ne?
Oder ganz früher ursprüngliche Psychoanalyse, da hat ja sogar noch einer gelegen. Also das war ja noch immobiler, ne? Genau. Und da glaube ich, ist es wichtig rauszukommen. Es geht in der Psychotherapie ganz viel um sich selbst kennenlernen und Musterdurchbrechung. Und das kann nicht funktionieren, wenn ich nur geplant vorgehe, sondern ich brauche auch ein Setting, was Musterdurchbrechung macht. So. Das Zweite ist, dass ich nicht glaube, dass man keinen Spaß haben kann, wenn man an sich arbeitet. Das ist auch wieder so ein bisschen dieses, kann es effektiv sein und gleichzeitig Spaß machen? Ich glaube, dass es das kann.
Ich glaube, es sollte sogar Spaß machen. Ich glaube, es sollte sogar Spaß machen.
Ja, und also unsere Gedächtnisspuren funktionieren am besten, wenn viele Gefühle entstehen. Das kann man natürlich auch mit negativen Gefühlen schaffen, aber ich persönlich finde das schön, wenn auch ab und zu mal ein positives Gefühl dabei ist, was dann in Erinnerung kommt. Ich glaube, dass Ressourcenorientierung ganz, ganz wichtig ist und einfach beim Impro-Theater so viele Ressourcen deutlich werden. Und ich glaube wirklich, dass das... also es sind halt Bindungsbedürfnis und Spaßbedürfnis massiv erfüllt in diesen Gruppen, dadurch, dass die Ressourcen so aktiviert werden und auch viele dann letztlich viel mehr hinkriegen, viel mehr schaffen, als sie sich irgendwie zutrauen, auch Erfolgserlebnisse. Und das Bedürfnis, was auch ein bisschen absichtlich verletzt wird, ist ja Kontrollbedürfnis.
Weil ja, aber
hat man eben von. Nicht.
Nein, so. gar nicht.
Und das geht aber genau in die Richtung, wo ich eben zwischendurch auch schon mal gesagt habe, ich habe den Eindruck, dass es in unserer Gesellschaft so groß ist und dass unsere Gesellschaft an sich so ein wichtiges, großes Kontrollbedürfnis hat, dass ich glaube, dass, also es ist quasi ja eine Exposition gegen Kontrollverlustängste.
Ja.
Also das, worum es geht, ist im Endeffekt eine Sicherheit zu gewinnen dadurch, dass ich Kontrollverlust erlebe und merke, es passiert gar nichts.
Mhm.
Und das unterscheidet es schon auch massiv von, die Diskussion haben wir dann oft, was der Unterschied zu so einem herkömmlichen sozialen Kompetenztraining, ne, was macht Rollenspiele, machen wir da auch. Genau, das soziale Kompetenztraining haben wir ja auch in der Klinik, da macht man Rollenspiele. Aber die Idee ist eine ganz andere. Beim sozialen Kompetenztraining lerne ich, wenn ich Nein sagen will, wie mache ich das dann?
Mhm.
Es kann total wichtig sein, wenn ich da ein Kompetenzproblem habe und das nicht kann, kann es super wichtig sein, das zu lernen. Mhm. Aber das Impro-Theater macht was anderes. Das Impro-Theater sagt, du brauchst da keinen Plan. Du kannst das. Dir fällt schon was ein. So. Du musst nicht genau darauf vorbereitet sein, wie du den Smalltalk führst. Du musst nur einfach anfangen zu sprechen, weil irgendwas wird schon kommen. Also ne, das ist eine andere Idee und es ist genau Exposition gegen Kontrollverlustängste und auch gegen Schamerleben. Ne? Mhm. Dieses, boah, ich bin irgendwie komisch, wenn die rauskriegen, wie ich wirklich bin, dann finden die mich nicht mehr gut. Und genau darum geht's. Also da, das ist die Idee dabei. Und das ganz ursprünglich ist, ich bin wie gesagt hier Spezialistin für Essstörungen und im Kinder- und Jugendbereich ist die Anorexie da einfach relativ weit vorne, einfach was die Zahlen angeht.
Ja.
Das heißt, wir haben schon relativ viele PatientInnen mit Magersucht und da ist Improvisationstheater so ziemlich das größte Gegenextrem, was man machen kann. Ne? Also absichtlich Fehler machen, raus aus der Kontrolle, impulsiv werden, aus sich rauskommen, das, also ne, auch an der Stelle. Und es gibt Ansätze, die mit, also es gibt eine Cognitive Remediation Therapy, wo man absichtlich versucht, Gehirnprozesse ungeplant durcheinander zu bringen bei Anorexie. Aber da ist nicht so richtig was bei rausgekommen in den Studien und ne, wo ich einfach denke, ja, aber genau das muss man zu Ende denken, weil die funktioniert dann auch wieder mit Paper Pencil und ist sehr geplant. Ja, insofern.
Was ist denn, wenn ich jetzt sage, alles, was Reinhild sagt und die Art und Weise, wie sie es vor allen Dingen sagt, also mir liegt das ja sehr, ne, diesen Weitblick, den du hast, aber auch die Bodenständigkeit, dann, dass du es auf die Wissenschaft mitbeziehen kannst. Ich mag das, wenn verschiedene Ansätze hinzugezogen werden, um ein Gesamtbild zu entwickeln. Und wenn jetzt meine Hörerinnen hier sagen, irgendwie liegt mir das, was die Reinhild erzählt, wie sie es macht. Jetzt bist du ja auch in einer Klinik, aber welche Möglichkeiten habe ich denn, mit dir in Kontakt zu treten, möglicherweise mit dir zu arbeiten, dich mal beim Impro-Theater zu treffen? Welche Möglichkeiten habe ich, an dich ranzutreten? Wie erreiche ich dich?
Es ist eigentlich tatsächlich gar nicht mehr so schwierig, weil ich mit einer Kollegin zusammen letztes Jahr ein Institut gegründet habe. Und das gibt es im Internet. Also wir haben eine funktionierende Homepage, über die man uns kontaktieren kann.
Na, guck mal, ihr selbstverständlich in den Shownotes findet.
Genau. Das ist das ICAP, Institut für Kreativität und Emotionsaktivierung in Psychotherapie und Persönlichkeitsentwicklung. Da haben wir einmal alles reingepackt und dann abgekürzt.
Ja. Yeah.
Genau. Und da findet man uns. Man findet mich aber, weil ich ja so einen seltenen Namen habe, eigentlich immer recht leicht.
Das stimmt wohl. Und trotz alledem, die Kontaktdaten, die du zumindest mit uns teilen willst.
Nee, genau. Aber ich glaube, am leichtesten ist es über die Homepage tatsächlich.
Okay.
Da gibt es ein Kontaktformular. Alle Termine drin. Genau.
Wundervoll. Wundervoll. Dann findet ihr die in den Shownotes drin. Reinhild, ich danke dir. Frau Doktor Reinhild, das ist auch schön. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt vor unserem Gespräch, dass ich mit Frau Doktor heute spreche. Aber vielen, vielen Dank, dass du diesen Einblick gegeben hast in ein Thema, das nach meinem Gefühl sehr, sehr oft verschwimmt, ein sensationell tolles Thema ist und trotz alledem so oft, wie ich es beobachte, wenig gegriffen hat. Und jetzt habe ich eine klarere Vorstellung nach diesem Gespräch mit dir, warum es möglicherweise oft nicht gegriffen hat bei Menschen und wie sie anders rangehen können. Und das finde ich wahnsinnig wertvoll. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, herzlich gerne und danke nochmal für die Einladung. Jetzt gucke ich gerade, guck mal, das ist richtig mit Flow erleben, weil dann vergeht die Zeit immer so, ohne dass man es merkt.
Wie lange haben wir jetzt gesprochen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe nämlich gar nicht auf die Uhr geguckt.
50 Minuten oder so?
Ja, in etwa tatsächlich. Ja. Also das kann ich auch nur bestätigen. Es war definitiv ein Flow-Moment. Und deswegen, meine Liebe, ich freue mich auf alles, was kommt. Wir sehen uns sowieso. Alle deine Daten sind zu finden, wo sie immer zu finden sind in so einer Podcast-Aufnahme. Und an all die wundervollen Hörerinnen da draußen, ich wünsche euch eine fantastische Zeit, bis wir uns wiederhören. So, last word, liebe Reinhild, gebe ich an dich.
Mein letztes Wort an die Hörerinnen ist, glaube ich, allen, wenn ihr jetzt hier zugehört habt und da auf dem Weg seid, dann habt ihr auf jeden Fall schon viel richtig gemacht und macht weiter so und sucht euch eure Spaßmomente.
Vielen, vielen Dank. So, diese Podcast-Folge ist möglicherweise zu Ende. Was aber noch nicht zu Ende ist, ist mein Geschenk an dich, dass wir beide live und vollkommen kostenfrei schauen, wie die Liebe deine neue Superpower wird. Hast du dir deinen Platz schon gesichert? Wenn nein und du möchtest mich total gerne Hand in Hand an deiner Seite haben, dann schreib mich an unter team@danielaroeske.de unter dem Begriff Schatzkiste Liebe. Und ich schicke dir alles zu. Ich freue mich riesig auf die Zeit mit dir.